Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Morgen. Ein bunt gefärbtes Osterei, das ist einzigartig und alternativlos. Aber fast alles andere, was mit Eiern zubereitet wird, funktioniert auch ganz ohne oder mit anderen Ausgangsprodukten. Rührei und Pfannkuchen, Eischnee und Panade, vegetarischer oder veganer Ersatz für Schaleneier oder Eiweiß findet sich im Einzelhandel und natürlich auch im Internet. Einen Kuchenteig luftig rühren gelingt zum Beispiel auch mit einer reifen Banane, mit Apfelmus oder Kürbispüree. Johannesbrotkernmehl bindet Soßen und das Abtropfwasser von Kichererbsen oder Bohnen aus der Dose lässt sich wie Eiweiß aufschlagen. Mit Wasser angerührte Speisestärke verdickt Kuchen- und Keksteig und hält auch einen Auflauf zusammen. Manche wollen aus ethischen oder aus gesundheitlichen Gründen keine Hühnereier essen. Andere haben einfach Lust, beim Backen und Kochen mal was Neues auszuprobieren. Und viele lieben Eier und Eierspeisen einfach, nicht nur zu Ostern. Welcher Eiersatz eignet sich für süße und herzhafte Gerichte? Woraus bestehen die Ei-Alternativen? Wie sieht es mit dem Gehalt an Nährstoffen, Fett und Kalorien aus? Und warum sind Eier wertvolle und vielseitig einsetzbare Lebensmittel? Woher weiß ich, wie die Legehennen gehalten werden? Und was können Eierkunden gegen das Töten männlicher Küken machen? Über all das wollen wir heute im Marktplatz reden. Vom Huhn oder aus Protein, Stärke, Leinsamen oder Obst. Ei und Eiersatz, das ist unser Thema heute am Grünen Donnerstag. Ich möchte Ihnen unsere Gäste vorstellen. Bei mir im Kölner Studio ist Ruth Deckers, gelernte Konditorin und jetzt als vegan-vegetarische Köchin tätig. Sie bietet unter anderem Kochkurse an, Catering und Ernährungsberatung. Hallo Frau Deckers.
Hallo.
Frau Deckers, wofür verwenden Sie Eier oder tun Sie das gar nicht mehr?
Also ich verwende Eier in meinen Kochkursen, wenn die Gäste das wünschen, wenn meine Kunden das wünschen. Und zu Hause verwende ich gar keine Eier mehr. Da backe ich vegan, da koche ich vegan und auch veganes Rührei mache ich dort.
Dazu haben Sie auch einiges mitgebracht, was Sie gleich noch auspacken werden.
Ja.
Merle Schonvogel ist auch hier. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ernährungswissenschaftlerin beim Bundeszentrum für Ernährung. Was steckt denn alles in einem Hühnerei?
Boah, also Hühnereier sind, wie ich immer ganz gerne sage, so kleine Nährstoffkraftpakete. Die sind voll von biologisch hochwertigem Eiweiß. Das heißt, dass der Körper das zu fast 100% verwerten kann. Und das ist nicht bei allen Lebensmitteln so. Rindfleisch zum Beispiel, da kann der Körper das zu ungefähr 90% verwerten. Und bei Weizen nur zu 60. Also da sind Eier mit 100 richtig gut dabei. Aber dann sind da noch ganz viele Vitamine drin, Vitamin A vor allen Dingen, aber auch D, E und K, B-Vitamine, Mineralstoffe. Also ich könnte immer so weitermachen.
Zugeschaltet ist uns Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Frau Kunzel.
Ja, guten Morgen.
Wie findet man denn Eier im Angebot, die von glücklichen Hennen gelegt wurden?
Das kann man relativ gut feststellen, nämlich einfach auf der Verpackung, auf die Kennzeichnung achten. Da muss ja angegeben sein, wie die Legehennen gehalten wurde. Also ob es Freilandhaltung ist, Bodenhaltung ist oder Biohaltung. Also das kann man tatsächlich relativ schnell erkennen.
Wolfgang Schleicher ist Geschäftsführer beim Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., kurz ZDG. Und er ist uns ebenfalls zugeschaltet. Hallo, Herr Schleicher.
Grüß Gott in die Runde, hallo.
Herr Schleicher, wissen Sie, wie viele Eier wir an den Ostertagen essen? Bunt gefärbt als Rührei von ausgepusteten Eiern im Kuchen und so weiter.
Also auf jeden Fall steigt der Eikonsum zur Osterzeit an. Da erhöht sich der wöchentliche Verbrauch. Und ich habe jetzt die Zahlen für den Jahresverbrauch. Also in Deutschland werden im Jahr pro Person rund 230 Eier verzehrt, knapp 20 Milliarden im ganzen Jahr, mit einer Zunahme eben zur Osterzeit.
Die Henne, ich habe auch eine Zahl parat, die schafft die Durchschnittshenne 293 Stück im Jahr. Insgesamt werden in Deutschland ungefähr 3/4 aller benötigten Eier auch gelegt. Woher kommt denn der Rest?
Also beim Schalenei kommen die Eier aus eigentlich zwei benachbarten EU-Ländern, überwiegend aus den Niederlanden. Und der zweitwichtigste Herkunftsmarkt für Schaleneier ist Polen.
Als Frühstücksei oder auch zum Backen und Kochen verwenden Privathaushalte Eier ja meistens. Wie groß ist der Anteil, der in die Lebensmittelindustrie geht?
Also wir haben jetzt hier die Schaleneiproduktion hier in Deutschland bei rund 70% und die 230 Eier pro Jahr ist quasi der Pro-Kopf-Verbrauch an Schaleneiern und die 300 sind das Erzeugte, die werden abgesetzt. Wir importieren ja auch noch weitere Eier, rund ungefähr 7 Milliarden Eier und diese Eier gehen dann eben auch in die Verarbeitung, in die Eiprodukteindustrie.
Was machen die Hersteller daraus? Also wo steckt überall Ei oder Bestandteil vom Ei drin?
Ei ist in vielen Produkten drin, ob das jetzt Kekse sind, ob das fertig zubereitete Speisen sind. Der Eierlikör ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo klassisch eben Ei drin ist. Und überall sind eben Ei oder Eiprodukte drin, die von den Packstellen, Aufschlagwerken eben dann als Produkte für die Industrie hergestellt werden.
Wer nun aus gesundheitlichen Gründen keine Hühnereier essen möchte oder aus Gründen des Tierschutzes, welche Alternativen hat der Frau Deckers? Sie haben ja in Ihrem Beutel einige davon mitgebracht. Packen Sie mal aus.
Also es gibt ganz viele Alternativen, je nachdem, was man machen möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel binden möchte, dann sind Flohsamenschalen, die ich mitgebracht habe, sehr gut. Oder auch Kichererbsenmehl für herzhafte Sachen, wie ein Omelett. Dann habe ich noch Sojamehl, das benutze ich zum Beispiel sehr gerne zum Kuchenbacken, weil da auch Lecithin mit drin ist, Sojalecithin. Und dann gibt es noch Chiasamen, die benutze ich nicht ganz so gerne, weil die von Übersee kommen und aber halt auch sehr gut zum Binden sind, wenn man jetzt einen Braten machen möchte oder Frikadellen oder sowas. Und dann gibt es natürlich verschiedene Pülverchen. Da benutze ich sehr gerne welche, die einen hohen Bio-Anteil haben oder komplett Bio sind. Und dann habe ich noch den Klassiker mit, eine Banane. Am besten schön überreif. Meine ist schon fast schwarz. Und die ist dann sehr süß. Das süßt noch gleichzeitig und gibt den Ganzen so eine Weichigkeit. So so ein bisschen schlotzig, sage ich gerne.
Schmeckt aber auch nach Banane dann, der Kuchen zum Beispiel.
Wenn der richtig durchgebacken ist, dann nicht. Es kommt immer drauf an, wie viel Banane drin ist. Und dann habe ich noch das deutsche Pendant zu Chiasamen, Leinsamen mit. Da kann man so ein Leinsamen-Ei rausmachen und das bindet dann auch gut. Was uns aber fehlt, ist natürlich, das Ei bringt eine Luftigkeit in den Kuchen. Durchs Aufschlagen bei einer Mousse Schokolade oder so. Da gibt es noch nicht ganz so viele Alternativen. Da benutzen viele Kichererbsenwasser zum Aufschlagen. Und das funktioniert super, aber trotzdem ist es nicht ganz so wie beim Ei.
Kochen und Backen ohne Ei. Manchmal kann man das Ei ja einfach weglassen oder eines der Produkte nehmen, über die Sie gerade gesprochen haben, die Sie hier auf den Tisch gestellt haben. Ein Mürbteig gelingt zum Beispiel mit und ohne Ei. Aber oft haben Eier ja eine Funktion im Gericht und die sollte man kennen, wenn man sie ersetzen will. Kochkurse, Catering, Weiterbildungsangebote und mehr. Majori Buchhalter führt den Bio-Gourmet-Club in Köln seit 25 Jahren und zwar ausschließlich unter Verwendung von Bio-Lebensmitteln.
Wenn man ein Ei ersetzen möchte, ist die erste Frage, die man sich stellen muss, welche Funktionen hat das Ei in diesem Produkt? Und das ist vielleicht in einem Pfannkuchenteig was anderes als in einer Mayonnaise. Gelbe Farbe gehört manchmal dazu, aber bei einem Kuchen ist die gelbe Farbe gar nicht so wichtig, die das Ei da mitbringt. Vielleicht ernährungsphysiologisch auch das Fett in einem Ei oder das Eiweiß, aber da die Mengen meistens nicht so groß sind, ist es nicht ein Thema. Eigeschmack kann man sehr gut durch Kalanamak, das Gewürz, hinbekommen, aber auch in einem Rührteig ist ein Eigeschmack nicht unbedingt das, was man haben muss. Kalanamak ist Vulkansalz, Schwefelsalz, dass Steinsalz an Vulkanen ist. Also ich stelle mir erst die Fragen, welche Komponenten bringt das Ei in genau dieses Gericht und die ersetze ich einzeln. Also die gelbe Farbe bekommen wir durch Kurkuma, den Eigeschmack, wenn er gebraucht oder gewünscht wird, durch das Gewürz Kalanamak, dass etwas fluffig wird wie bei Kuchenteig und Muffinteig und Pfannkuchen durch Bio-Backpulver, das schmeckt man auch nicht raus. und verschiedene Konsistenzen kann man hinbekommen beim Rührei durch eine Mischung von Seidentofu und Tofu. Und da hätten wir auch ernährungsphysiologisch das Eiweiß. Also ein veganes Rührei bietet dem Körper gutes Eiweiß.
Lockerheit, Geschmack und Farbe. Alternativen zu dem, was Eier beim Kochen und Backen machen. Soweit die Bio-Spitzenköchin Majori Buchhalter. Frau Deckers, wie gehen Sie denn genau vor, wenn Sie beim Backen oder beim Kochen eins von den Produkten, über die Sie eben gesprochen haben, verwenden? Welche Mengen? Wie rührt man das an?
Also ich habe hier, was am einfachsten ist, ist so ein Eiersatzpulver. Ich habe das hier jetzt mal von MyEye, weil das hat ein Konditor entwickelt und der hat das genauso aufgebaut wie ein richtiges Ei. Ein Ei wiegt in der Konditorei 50 Gramm und das hat der, die Mischung hat er so gemacht, dass man wirklich eins zu eins ersetzen kann. Und das ist beim Backen ganz, ganz praktisch und einfach. Da muss man sich nicht Gedanken machen, wie ersetze ich das Ei jetzt? Da muss ich jetzt eine Banane vielleicht reinmachen oder mehr Backpulver oder sonstiges, sondern das kann ich nehmen, das ist drin. Perfekt und ich mache mir keine Gedanken. Wenn ich das nicht möchte, dann mache ich das so ähnlich wie die Frau Buchhalter. Dann mache ich mir Gedanken, was will ich ersetzen oder wie ersetze ich das? Welche Funktion muss ersetzt werden? Bei einer Boulette zum Beispiel brauche ich die Bindung vom Ei. Da nehme ich dann Flohsamenschalen oder Leinsamen. Das bindet sehr schön. Oder auch Haferflocken funktionieren auch super zur Bindung. Und schon brauche ich kein Ei mehr.
Nimmt man die einfach so oder muss man die vorher einweichen?
Die Haferflocken nehme ich einfach so. Man kann auch Hafermehl nehmen, das ist noch einfacher. Aber die Haferflocken einfach mit in die Boulette rein und dann einfach gut durchmischen und gucken, einfach schön zusammendrücken und ob es hält. Und wenn es nicht hält, dann noch ein paar Haferflocken mit dazu oder vielleicht einen Esslöffel oder Teelöffel Leinsamen. Und dann guckt man einfach, ob man so weit ist, dass die Bindung hält und im Zweifelsfalle einfach eine Probe backen.
Frau Kunzel, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat vor anderthalb Jahren eine Marktstichprobe zu Eiersatzprodukten gemacht. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Ja, wir haben tatsächlich auf dem Markt geguckt, was gibt's denn für Produkte und haben damals, also es war im November 2021, 18 verschiedene Eiersatzprodukte gefunden. Das waren damals noch in der Regel Eiersatzprodukte, die man einsetzen kann für Kuchenteige. Damals gab es noch sehr wenig Eiersatz für Rührei oder Spiegelei. Ich glaube, das gibt es in der Zwischenzeit auch. Aber wie gesagt, als wir die Marktstichprobe gemacht haben, waren das nur eigentlich mehr oder weniger die Produkte, die man zum Kuchenbacken benutzen kann. Und das ist wirklich sehr einfach. Ich habe das selber bei ein paar Produkten ausprobiert. Das ist Anrühren mit Wasser und fertig ist es.
Und was haben Sie im Einzelnen untersucht bei dieser Stichprobe?
In erster Linie haben wir uns die Kennzeichnung angeguckt, haben geguckt, ja, wodurch wird denn das Ei ersetzt, also welche Ersatzprodukte kommen zum Einsatz. Und naja, das ist das, was gerade schon angeklungen sind. Das sind Eiweiße und Stärke, um eben halt das Wasser zu binden. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, was da drin ist. Die Produkte, also wir haben uns natürlich auch die Nährstoffe angeguckt. Das ist natürlich alles überhaupt nicht mit einem Ei vergleichbar. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Also nährstoffmäßig kommen die Ersatzprodukte mit dem Ei natürlich überhaupt nicht. Kann man gar nicht vergleichen. Aber die Ersatzprodukte sind natürlich super gut haltbar. Und ich finde, so zur Vorratshaltung ist das eine ganz nette Geschichte. Denn manchmal kriegt man ja doch überraschend Besuch und dann ist man vielleicht froh, wenn man sowas im Küchenschrank hat und auch ganz schnell was anbieten kann.
Herr Schleicher, der überraschende Besuch, da könnte man ja auch ein paar Eier im Kühlschrank halten. Wie lange sind die dort denn frisch? Wie lange bleiben die dort frisch?
Ja, also gekühlt können Eier, wenn sie auch ungewaschen sind, rund 4 Wochen im Kühlschrank durchaus gehalten werden und sind dann auch verzehrstauglich.
Woran erkennt man denn eigentlich, dass das Ei vielleicht nicht mehr genussfähig ist, dass man es etwas zu lange im Kühlschrank hatte?
Ja gut, also da gibt es diesen ganz klassischen Wassertest. Also je älter das Ei, desto mehr atmet natürlich auch das Ei aus, verliert Flüssigkeit. Das heißt, im Ei bildet sich eine größere Luftblase. Wenn man es dann ins Wasser tut dann steigt das Ei eben auf. Und ganz klassisch auch, wenn man es natürlich dann unmittelbar verzehren möchte, aufschlagen und eine Geruchsprobe machen, ob es noch genusstauglich ist.
Frau Schonvogel nickt. Das wäre auch Ihr Hinweis?
Absolut. Also bevor man es riechen oder ja, schmecken vielleicht besser nicht bei einem rohen Ei, aber bevor man es riechen kann, ich mache auch immer die Wasserprobe und mache es in einen Becher mit Wasser und gucke, wenn es unten bleibt, dann ist alles gut, ja.
Genau.
Wie ist das denn mit den hartgekochten Eiern, mit den bunten Ostereiern, die wir jetzt ja haben und die zu anderen Jahreszeiten Partyeier genannt werden? Wie lange halten die?
Ja, im Kühlschrank sind die auch ein paar Tage oder ja haltbar. Das sind ja gekochte Eier, aber die sollten dann nicht zu lange im Kühlschrank gehalten werden. Die werden zwar nochmal mit einer Schutz umgeben, also nach dem Färbeprozess nochmal geschützt, damit ja auch die Frische länger erhalten bleibt. Aber ein gekochtes Ei sollte dann, also wenn Sie es selber kochen, innerhalb einer Woche verzehrt werden. Die gekauften Eier, durch das, dass die einen Schutzfilm haben, sind da länger. Da bitte aufs Mindesthaltbarkeitsdatum achten. Und dann auch, wenn es wirklich länger im Kühlschrank ist, einfach auch dran riechen, bevor das man es verzehrt.
Gibt's da wenn auch ich das vielleicht noch
ja,
mal ganz
bitte.
Kurz was sagen darf, gerade zu dem Thema selber Ostereier kochen. Die Haltbarkeit ist tatsächlich extrem davon abhängig, wie ich die Eier koche. Also man sollte die Eier, wenn man sie länger aufbewahren möchte, und zu Ostern ist das ja manchmal so, sollte man die Eier nach dem Kochen auf keinen Fall abschrecken. Also die Eier dann einfach so abkühlen lassen, dann sind sie wesentlich länger haltbar. Und dann darauf achten, ob die Eierschalen Risse hat. Wenn die Eierschale nämlich unversehrt ist, also nichts passiert ist durch das Kochen und man hat die Eier nicht abgeschreckt, kann man die tatsächlich, die hartgekochten Eier, wesentlich länger als nur ein paar Tage aufbewahren.
Und wenn man sie kocht, piekt man ein Loch unten rein oder besser nicht? Die Schale soll ja unversehrt sein, sagen Sie.
Genau.
Was steckt dahinter? Welcher physiologische Prozess?
Ja, letztendlich, das Pieksen ist ja so, wie wenn die Schale einen Riss hat. Dadurch können dann natürlich Keime ins Eiinnere kommen und das führt natürlich dann zur Verderbnis. Deswegen sollte man eben die Eier nicht anpieksen das nicht abschrecken. Wenn man Eier abschreckt, bekommen die Eier ja einen Kälteschock und dadurch kann Luft in das Ei eindringen und mit der Luft können dann auch Keime eindringen. Deswegen nicht abschrecken.
Der Vollständigkeit halber sagen Sie doch noch, wie lang soll denn ein solches hartgekochtes Ei hart kochen? Wie viele Minuten?
Ja, wenn Sie es in die Eier kalt aufsetzen, was Sinn macht, also nicht in kochendes Wasser tun, sondern in kaltes Wasser aufsetzen, 10 Minuten kochen, dann ist das Ei hart gekocht.
Mhm. Und die andere Methode, oder ist sie nicht gut, sie ins kochende Wasser geben?
Bei den Ostereiern würde ich tatsächlich die Eier in kaltem Wasser aufsetzen, ja.
Gut, das ist hoffentlich noch früh genug für viele, für die nächsten Tage. Ernährungsphysiologisch betrachtet, Frau Schonvogel, hatten Sie ja schon erzählt, oder auch die Frau Buchhalter hat es eben gesagt, sind die Unterschiede zwischen dem Ei und den Eiersatzprodukten doch ziemlich erheblich, vielleicht abgesehen von der Tofu-Variante fürs Rührei. Wie nämlich?
Ja, das Ei hat ganz, ganz viele für den Körper sehr wertvolle Nährstoffe und die Eiersatzprodukte, da müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die man im Handel kaufen kann und zwischen denen, die wir selbst im Vorrat haben, wie die Banane, wie wir eben drüber gesprochen haben, oder die Haferflocken, die Leinsamen. Bei den kaufbaren Produkten, die ja auch die Verbraucherzentrale untersucht hat, ist es so, dass die nicht besonders nährstoffreich sind und teilweise auch fettreich bei den Rührei-Ersatzprodukten. Die Sache sieht anders aus bei den Produkten, die wir im Haushalt haben. Da sind Haferflocken haben viel Magnesium, Leinsamen haben ganz viele wasserlösliche Ballaststoffe. Die sind sehr gesund, aber am Ende wirklich mithalten mit dem Ei können die nicht, müssen die aber auch nicht unbedingt, weil das Ei ja auch ganz andere Einsatzzwecke hat noch.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Welche Rolle spielt das? Wie wichtig ist das im Kuchen oder in der Boulette, dass die Nährstoffe des Eis dazukommen oder eben nicht da sind?
Naja, man packt in eine Boulette, wenn man die jetzt wie Eier haben möchte, einfach andere Nährstoffe rein. Man könnte zum Beispiel ein bisschen Miso reinpacken, das sind fermentierte Sojabohnen, hat viele Vorstufen von essentiellen Aminosäuren, die auch in Eiern sind. Oder man macht Kichererbsenmehl da rein. Kichererbsen haben ja auch sehr viel Eiweiß. Also da kann man so ein bisschen spielen. Aber ich denke, wenn man sich gesund ernährt, muss man das Ei nicht eins zu eins aus ernährungsphysiologischer Sicht ersetzen.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Frau Kunzel, können Sie dazu noch was beitragen?
Na, ich bin völlig der Meinung, ja.
Wie bekömmlich und gesund sind denn Hühnereier? Der Cholesteringehalt könne ein Problem sein, wird ja immer wieder gesagt, Frau Schonvogel.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass Cholesterin, ich sag mal für den gesunden Menschen, ich spreche jetzt von den gesunden Menschen, eigentlich kaum Einfluss hat. Das Cholesterin, das wir mit der Ernährung aufnehmen, hat kaum Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel. Das ist jetzt vielleicht gerade zu Ostern nochmal eine ganz gute Nachricht für viele, weil der Körper einen eigenen Mechanismus hat, der den Cholesterinspiegel regelt. Und da macht das nicht so viel aus, ob man jetzt zu Ostern mal ein, zwei oder auch drei Eier isst.
Und Herr Schleicher, wie ist Ihre Meinung dazu? Die Eier sind gerade zu Ostern unerlässlich.
Ja, also wir als Vertreter natürlich der Eierbranche sehen im Ei eine, wir sagen, wahre Nährstoffbombe. Das haben wir ja heute schon gehört. Wir sagen, das ist ein umfassend gutes Produkt, bietet eben viel an Protein, Vitamine, Mineralstoffe. Es wurde ja auch schon genannt, diese Cholesterinmehr der Vergangenheit ist ja auch widerlegt worden. Es sind essentielle Aminosäuren drin. Wir sagen, das ist ein ausgezeichnetes Produkt und die Reputation des Eis ist deutlich besser geworden, als es in der Vergangenheit war. Und das ist auch gut so. Es ist ein gutes, wertvolles Produkt, das in die menschliche Ernährung passt und auch reingehört.
Wie ist denn der aktuelle Kenntnisstand hinsichtlich der gesundheitsfördernden oder eben nicht Eigenschaft von Eiern?
Also, dass der Gesundheitswert von Hühnereiern ja mittlerweile ja bestätigt wird, ist schön und auch endlich richtig für uns. Es ist eine gesunde, für kalorienbewusste Ernährung. Wenn man es in den richtigen Mengen auch konsumiert, trägt es eben bei, dass man sich umfassend und gut ernähren kann, trägt zum Muskel- und Knochenaufbau bei, fördert die Gehirnfunktion und das Risiko der Herzerkrankungen ist eben hier nicht eindeutig auf den Eierkonsum oder auf eine Obergrenze zurückzuführen. Da haben wir auch Arbeiten hier vorliegen und das war in der Vergangenheit ein Zusammenhang, der Gott sei Dank sich anders jetzt über die Wissenschaft darlegen lässt. Drum sagen wir, ein regelmäßiger und ausgewogener Konsum von Eiern ist der Gesundheit dienlich und schadet ihr sicher nicht.
Regelmäßig und ausgewogen, Frau Schonvogel, wie könnte sich das in Anzahl der Eier am Tag oder in der Woche niederschlagen?
Also eine konkrete Empfehlung für die Anzahl können wir jetzt nicht geben, aber auch die DGE sagt jetzt nicht mehr irgendwie nur noch, weiß ich nicht, zwei Eier die Woche oder drei Eier die Woche. Bei gesunden Menschen ist das ja so, das habe ich eben schon mal angedeutet, dass der Körper einen Mechanismus hat, mit dem der den Cholesterinhaushalt reguliert und die Bedeutung des Cholesterins, die wir über die Nahrung aufnehmen, die wurde lange überschätzt. Also das hat gar nicht so einen großen Einfluss. Was auch noch wichtig ist zum Cholesterin, das hat so einen schlechten Ruf, aber das erfüllt auch wirklich ganz wichtige Aufgaben im Körper. Also das ist die Basis zum Beispiel für den Hormon- und den Vitamin-D-Haushalt. Das wissen viele auch nicht. Also es muss nicht nur verteufelt werden, das Cholesterin.
Also in der traditionell chinesischen Medizin sind Eier fast ein Heilmittel auch. Und wer jetzt Muskeln aufbauen möchte oder wer auch sehr dünn ist und vielleicht nach einer Operation einfach auch wieder gestärkt sich selber stärken will, da sind Eier wirklich sehr wertvoll. Und viele Veganer, die neigen dazu, zu wenig Protein zu essen, zu wenig Eiweiß. Und da ist es natürlich, das ist sehr schwierig zu ersetzen. Da muss man sich schon sehr, sehr gut auskennen und sich auch sehr mit den Lebensmitteln beschäftigen, mit der Ernährung. Und wer wirklich zu einem Mangel neigt, in der traditionell chinesischen Medizin spricht man dann von Mangel, sollte vielleicht wieder überdenken, ob er nicht mal ein, zwei Eier in seine Ernährung einbaut.
Ich möchte Frau Kraul mit in unser Gespräch holen, die uns in Hennen hört. Guten Morgen, Frau Kraul.
Ja, hallo. Können Sie mich hören?
Ich höre Sie. Wir hören Sie.
Wunderbar. Ja, ich bin ganz begeistert, dass ich die Gelegenheit habe, als Hühnerhalterin hier einen Beitrag zu leisten oder einen Beitrag zu geben, weil Wir natürlich, also wir halten im Nordschwarzwald in zwei schönen großen Mobilstellen, halten wir 4000 Legehennen nach EMETA-Richtlinien. Also ich würde jetzt mal sagen, wir produzieren das Premium-Ei. Wenn der Kunde ein tierfreundliches Ei will, dann greift er zu unserem. Und wir sind ja in der Position, dass wir uns schon gerade mit dieser veganen Ernährung, die ich total super finde, oft sehr rechtfertigen müssen. Und der Aspekt, der mir eigentlich ganz wichtig wäre, ist, dass Menschen, wenn sie sich anders ernähren wollen, dann sollen sie das tun, dann sollen sie Linsen und Kichererbsen und was weiß ich alles in ihre Ernährung integrieren. Aber zu sagen, ich möchte keine tierischen Produkte mehr essen, weil ich mich nicht auseinandersetzen möchte damit, dass diese Tiere vielleicht unter Bedingungen gehalten werden, die nicht gut sind, das ist für uns Tierhalter ein totaler Schlag ins Gesicht. Weil ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich weiß, es gibt da in unserer Branche auch viele schwarze Schafe, aber wir bemühen uns jeden Tag, dieses wirklich anspruchsvolle Tier, die Legehenne, gut zu halten auf unserem Hof und freuen uns über jeden Verbraucher, der bereit ist, sich auch mit der Arbeit, die wir da tun für die Verbraucher, auseinanderzusetzen und zu sagen, aha, okay, das sind die Schwierigkeiten, statt zu sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, weil die Alternative ist leider bei vielen vegan lebenden Menschen, dass sie eben nicht die Kichererbsen kaufen, sondern dass sie sich der Lebensmittelindustrie ausliefern, die deren Produkte, auf die mehr zu vertrauen, als darauf, dass es Landwirte gibt, die sich bemühen, eine gute Landwirtschaft zu machen, das finde ich sehr traurig.
Danke, Frau Kraul. Ja. Ich würde gerne hören und Sie vielleicht auch, was Frau Deckers und Herr Schleicher dazu zu sagen haben. Vielleicht Frau Deckers zuerst. Sie hatten ja eben auch schon mal den Gedanken des wertvollen Eis geäußert.
Ja, das stimmt schon. Aber wir müssen immer darüber nachdenken. Also ich persönlich bin jetzt keine dogmatische Veganerin und sage, ihr müsst alle auf tierische Produkte verzichten, aber andererseits muss man sich aber auch mit dem Hintergrund beschäftigen, dass jedes Huhn ausgebeutet wird, welches ein Ei legt, egal ob es jetzt im Biolandbau ist oder nicht. Am Ende steht immer der Tod von diesem Huhn und es hat halt jetzt nicht ein natürliches Leben. Und damit muss man sich beschäftigen, wenn man Eier isst. Also man sollte sich mit den Konsequenzen auf jeden Fall auseinandersetzen. Eier sind wertvoll in der Ernährung, aber es geht auch im Bioanbau oder in der Biohaltung, in der Ökohaltung einfach um die Ausbeutung. Und dessen muss man sich bewusst sein.
Herr Schleicher, der Gedanke, den Frau Kraul in die Sendung getragen hat, der beschäftigt wahrscheinlich auch viele Leute, die zu Ihrem Verband gehören. Was für eine Rolle spielt die Tierethik, der Tierschutz für die Hühnerhalter?
Also da muss man ja mal grundsätzlich anfangen. Bei uns gibt es ein Tierschutzgesetz, das, ich sage mal so im internationalen Vergleich, mit eins der besten ist. Auf dieser Basis halten Legehennenhalterinnen und Legehennenhalter ihre Tiere. Es gibt verschiedene Stufen dann, die haben wir schon angesprochen, Bodenhaltung, Freilandhaltung, Biohaltung. Die Käfighaltung ist bei uns verboten, in anderen Ländern gibt es die nach wie vor. Und ein bisschen verwehre ich mich jetzt schon an dem Punkt, dass hier Tiere ausgebeutet werden. Ja, es ist eine Nutztierhaltung und wir müssen das ganz klar adressieren. Die Tiere werden gehalten, um Lebensmittel zu produzieren für den menschlichen Verzehr, im konkreten Fall das Ei. Und das ist eben etwas anderes, als wenn man ein Heimtier hat oder wenn man diese Tiere sogar versucht, ein Stück weit zu vermenschlichen. Ja, das ist Nutztierhaltung. Ja, hier ist Leistung auch und Gewinnung von einer höheren Anzahl an Eiern notwendig, damit es auch wirtschaftlich darstellbar ist, weil am Ende des Tages im Handel der Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung und damit über den Preis entscheidet, wie Tiere auch gehalten werden. Und drum, die Landwirte bei uns, die machen das gut, die sind geschult, die haben eine Ausbildung. Keiner macht hier bewusst Fehler und absichtlich Tiere schlecht zu behandeln. Das stimmt schlicht nicht, dass es Verstöße gibt und dass man hier von Einzelfällen spricht, wo man hinschauen muss, auch im Tierschutz. Das machen die staatlichen Stellen. Aber die Haltung bei uns per se ist in einem sehr, sehr guten Zustand.
Wir wollen noch die Meinung von Frau Keil hören, die uns angerufen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich hatte ursprünglich einfach eine Frage. Also ich achte schon darauf, möglichst biologisch erzeugte Lebensmittel zu verzehren und bestelle meist auch bei einem Bio-Bauernhof, zum Beispiel den Lamertshof in Neuss. Und die haben dann eben zur Auswahl Bruderhahn-Eier oder eben auch andere Eier. Und meine Frage grundsätzlich war erstmal, aber das, da hatte ich mich auch noch nicht so mit auseinandergesetzt, ob Bio-Eier grundsätzlich immer in einer Freilandhaltung, ja, oder die Tiere dann in einer Freilandhaltung gehalten werden. Aber ich nehme an, das ist so.
Ich gebe die Frage mal weiter oder wir an die Frau Kunzel.
Ja, die beantworte ich natürlich sehr gerne. Ja, die Biohaltung, also die Bio-Verordnung schreibt für alle Tiere vor, dass die Tiere nach draußen müssen. Also insofern ist Biohaltung immer auch eine Haltung, wo die Tiere nach draußen müssen. Was Sie gesagt haben zu der Bruderhahn, Eier, das ist dann nochmal was anderes. Da geht es jetzt ums Thema Eintagsküken töten. Ja. Es ist in, ja, eigentlich außer in Deutschland, in allen Ländern üblich, dass die männlichen Eintagsküken der Legehennenrassen direkt nach dem Schlupf getötet werden, weil diese männlichen Tiere in dieser speziellen Rasse überflüssig sind. Sie können natürlich keine Eier legen und sie setzen sehr, sehr, sehr schlecht Fleisch an, sind also zur Mast nicht geeignet. Das ist in Deutschland jahrzehntelang diskutiert worden. Auch die Verbraucher haben immer wieder gesagt, sie wollen das nicht, dass diese männlichen Eintagsküken getötet werden. Und seit letztem Jahr, Januar 2022, ist es in Deutschland, den deutschen Brütereien verboten, diese Eintagsküken zu töten. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Brüder der Legehennen mit aufgezogen oder es findet eine Geschlechtsbestimmung im Brutei statt. Und wenn Sie bei Ihrem Biohändler Bruderhahn-Eier bekommen, werden die Brüder mit aufgezogen. Die meisten Bioanbauverbände in Deutschland lehnen die Geschlechtsbestimmung im Brutei ab. Deswegen ist es meistens so, dass man da dann Eier von, also wo die Brüder mit aufgezogen werden.
Ja. Frau Keil, Ihnen erstmal vielen Dank. Herr Schleicher, Sie wollen sicher zu der Brüterei-Geschichte noch etwas ergänzen.
Ja, also dieses Gesetz zum Ausstieg aus dem Kükentöten, also von Eintagsküken, ist jetzt rund ein Jahr in Kraft. Wir haben derzeit auch eine ganz neue wissenschaftliche Studie aus München durch das Landwirtschaftsministerium erhalten, wo auch zum Schmerzempfinden im Embryo jetzt etwas eine Ergebnisse neu gemacht wurden, also dass bis zum 12. Bruttag hier kein Schmerzempfinden ist, weil das muss man natürlich auch sagen, auch das geschlechtsbestimmte Ei, der Embryo da drin, der wird dann natürlich verwertet, wenn es rauskommt, dass es ein männlicher Embryo ist. Zu der Bruderhahn-Thematik, wir haben Ende des letzten Jahres ein Verhältnis gehabt bei der Geschlechtsbestimmung. Rund 70% der Eier, die dann quasi zu einer Legehenne wurden, wurden über Geschlechtsbestimmung festgestellt und nur noch 30% über den Bruderhahn. Aber der Bruderhahn ist ein nach wie vor zulässiges Verfahren, um das Gesetz zu erfüllen. Mit allen Nachteilen, die dieses Verfahren hat hinsichtlich Aufzucht, Futterverwertung und dann natürlich auch Verwertung des Fleisches, das überwiegend keinen Absatz in Deutschland findet.
Wir kommen noch einmal zurück zum Bio-Gourmet-Club in Köln. Kochschule und Akademie, wo junge Frauen ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren und mittags für eine Klinik in der Nähe und auch zum Mitnehmen für Leute aus der Umgebung kochen. Für uns haben sie kürzlich verschiedene Gerichte zubereitet. Gerichte, für die üblicherweise Eier gebraucht werden. Ihre Variante ist ganz ohne Ei oder mit Alternativen.
Ich heiße Marie Wahlen und ich bin 20 Jahre alt. Wir machen Rührei, aber veganes Rührei.
Ich bin Frauke Fournier und bin 21. Ich mache die Sauerkrautpfannkuchen und dafür habe ich jetzt Dinkelvollkornmehl, Kichererbsenmehl, Salz und Kurkuma zu einem Rührteig verrührt. Und dann kommt da gleich noch Sauerkraut zu und das Backpulver und dann werden die in der Pfanne ausgebraten.
Ich bin Erika und ich bin 21. Hier gibt es Mayonnaise, ohne Eier natürlich, und die wird mit Sojamilch gemacht, mit Senf und Zitronensaft. Und da gibt es auch das Gewürz Kalanamak, was halt nach Ei erinnert. Und ja, dann wird das halt noch gepfeffert und gesalzen und einfach zusammen püriert und dann hat man Mayonnaise.
Ich heiße Claudia, ich bin 19 Jahre alt und ich mache heute Chocolate Chip Muffins.
Mehl, Zucker, so die gewöhnlichen Zutaten, auch noch Joghurt, in unserem Fall Sojajoghurt und eine pflanzliche Milch.
Ich schneide Schnittlauch für das Rührei.
Wir portionieren die Pfannkuchen und braten die jetzt im Fett aus. Relativ kleine, weil Majori sagt immer, zwei kleine sind mehr als ein großer. Wenn die leicht trocken werden auf der Oberfläche, dann kann man die wenden, weil dann weiß man, dass die von innen drin garten und dann muss die nur noch einmal auf der Rückseite quasi noch schön goldbraun werden. Dann sind sie fertig. Ich mische gerade die nassen Zutaten zusammen, bevor ich mit den trockenen weitermache, weil wir Weinsteinbackpulver benutzen. Das ist anders als konventionelles Backpulver, davon kann man noch mehr benutzen. Und es wird halt aktiviert, sobald es mit Flüssigkeit zusammenkommt. Während ich den Teig vermische, sieht man schon sofort, dass das Weinsteinbackpulver praktisch in Action geht. Also es fängt schon an zu blubbern, was dann nachher dabei hilft, dass der Muffin schön aufgeht.
Die fertigen Pfannkuchen werden jetzt einmal auf ein kleines Tablett gelegt, damit das Fett ein bisschen abtropft und dann sind sie eigentlich auch schon fertig. Ich probiere die einmal, um zu gucken, ob sie gut schmecken und auch, ob die gar sind. Sehr lecker, sehr knusprig von außen, aber noch sehr schön saftig von innen. Sehr lecker.
Wir tun den Räuchertofu, der den Speck ersetzt, in die Pfanne mit dem knusprigen Hapskernmehl. Zu dem Räuchertofu kommt der Naturtofu. Der wird auch mit angebraten. Der angebratene Räuchertofu riecht nach Speck.
Wir machen jetzt Mayonnaise. Und dafür machen wir erstmal die Sojamilch, den Senf und den Zitronensaft zusammen pürieren. Und danach kommt das Öl dazu und während man es stark püriert zusammen, danach kommt erst das Kalamanak dazu und der Salz und der Pfeffer. Echt lecker geworden. Schmeckt genau wie Mayonnaise.
Beim Rührei geht es jetzt so weiter, dass der Seidentofu dazu kommt. Du kannst sehen, dass hier so am Tofu ein bisschen was braun geworden ist. Am Naturtofu, der Räuchertofu ist ja generell schon was brauner. Wir tun noch ein bisschen Kurkuma dazu, damit es noch mehr nach Ei aussieht. Also noch mehr orange, gelb. Zum Schluss kommt jetzt Schnittlauch hinzu. Tun wir einmal rein. Dann wird das Ganze untergehoben. Es sieht genauso aus wie Rührei. Jetzt kommt es in eine Glasschüssel und ist bereit zum Servieren. Wir probieren jetzt das Rührei im fertigen Stadium. Es ähnelt sehr dem normalen Rührei. Es ist so schön knusprig wegen dem Speck, aber gleichzeitig sehr weich, genau. Wenn man schon mal Rührei gegessen hat, dann weiß man, wie das hier jetzt schmeckt.
Täuschend ähnlich ohne Ei. Pfannkuchen, Mayonnaise, Muffins und Rührei. Und eine Art Spiegelei aus einer weißen und einer gelben Komponente aus der Tube gibt es ja auch. Die Rede war von Kalanamak, diesem Gewürz, was den Eigeschmack liefert. Und das haben Sie, Frau Deckers, ja auch mitgebracht.
Ja, das ist ein Schwefelsalz. Und Sie können ja gerne mal dran riechen.
Frau Schoenvogel,
mach mal hier rüber. Ja. Also ich rieche jetzt erstmal im Glas dran. Das riecht jetzt... Also ich rieche jetzt nichts, was nach Ei mich erinnert.
Ja, da müssen Sie so ein bisschen mal drüber reiben.
Moment, ich mache mir ein bisschen in die Hand. Oh,
ja.
Oh. Ich rieche eindeutig Ei, es ist ja so leicht schwefelig.
Ja, also, das riecht so ein bisschen nach Pups, sage ich immer.
Ich weiß jetzt, warum es Schwefelsalz heißt.
Ja, das ist ganz spannend. Das verliert so ein bisschen die Wirkung, wenn man es zu stark erhitzt. Aber ja, es gibt uns das Gefühl von Eieressen.
In Leipzig hört uns Herr Klose. Hallo Herr Klose, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich höre Sie.
Wir Sie auch. Was wäre Ihr Beitrag zu unserem Thema?
Ich wollte nur sagen, vorhin ging es ja so ein bisschen ums Cholesterin auch, was den Eierverzehr angeht. Und da wir schon lange, seit einigen Jahren, selber Hühner halten, mitten in der Stadt, haben wir uns auch so ein bisschen mit dem Thema Hühnerrassen auseinandergesetzt und haben dabei gelernt, dass es doch sehr stark von der Rasse abhängig ist, welche Stoffe dann sozusagen man auch zu sich nimmt. Also die verwerten das alle unterschiedlich. Es gibt beispielsweise auch salmonellenfeste Eier von den Marans-Hennen. Das haben wir alles so ein bisschen nebenbei gelernt. Das ist auch sehr interessant, dieses ganze Thema. Und ja, seit wir selber Hühner haben, schmecken die Eier aus dem Supermarkt irgendwie nicht mehr so richtig gut. Die eigenen sind da besser.
Ist das mehr psychologisch zu erklären oder hat das womöglich auch andere Gründe?
Nein, tatsächlich ist es so, unsere Kinder sind gerade ausgezogen und die sind nun unsere Eier gewohnt gewesen, sozusagen. Und die haben jetzt selber Eier gekauft, da wo sie wohnen, und gleich angerufen, gefragt, ob die noch in Ordnung sind, sozusagen. Also es ist schon ein Unterschied, muss ich ganz klar sagen. Ja. Aber diese Inhaltsstoffe, ja, also das, was man zu sich nimmt, wie gesagt, ja, das ist also tatsächlich doch relativ stark von der Rasse abhängig. Also ich habe beispielsweise überhaupt keine Cholesterinprobleme, obwohl wir seit vielen Jahren eigentlich Eier essen und auch nicht wenige.
Herr Klose, vielen Dank. Da bin ich mal gespannt, was der Herr Schleicher dazu sagen kann, zu den Rassen, zum Geschmack, zu den Inhaltsstoffen.
Ja gut, natürlich gibt es zahlreiche Hühnerrassen von der Natur aus unterschiedlichster Art, die sich dann unterscheiden in Eigröße, in Schalenfarbe, natürlich auch teilweise in den Inhaltsstoffen. Wir haben halt in der klassischen Legehennenhaltung ein auf die Eierproduktion optimiertes Legehuhn, damit es auch wirtschaftlich darstellbar ist, die Eierzeugung. Hinsichtlich des Geschmacks, das würde ich jetzt persönlich nicht so stehen lassen, denn es kommt kein schlechtes Ei in den Verkauf. Ich glaube, da wurde schon das Argument angesprochen, das ist immer so, wenn man selbst einen Garten hat, glaubt man auch, das eigen angebaute Gemüse schmeckt ein Stück weit besser. Das ist natürlich, wenn man also ich habe auch einen Garten, wenn man rausgeht, zieht eine Karotte raus und beißt sofort dann ab nach dem kurzen Abputzen. Das ist anders, aber die Frische der Eier oder die Frische der Produkte im Supermarkt insgesamt ist eine sehr, sehr gute, eine sehr hohe. Und ich würde es eher natürlich auf den Gedanken, man macht etwas selbst und das isst und genießt man mehr, was auch völlig legitim ist. Aber ich würde hier diese Position nicht unterstreichen.
Herr Klose, schönen Dank für Ihren Beitrag nach Leipzig und ein angenehmes Osterfest. Rohe Eier, wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass es eine Salmonellenproblematik geben könnte, wenn man jetzt rohe Eier verwendet, für Sabayone zum Beispiel, für Mayonnaise. Was ist wichtig dabei, um die Keimbildung möglichst zurückzuhalten? Frau Schoenvogel?
Also da ist es erstmal wichtig, wirklich frische Eier zu verwenden. Also nicht so lange bis zum MHD zu warten, dass man die verwendet. Und dann auch wichtig, die Eier nicht waschen vor Gebrauch, weil man dann so eine ganz dünne Schutzschicht um das Ei abwäscht. Und das ist nicht gut. Also nicht das Ei waschen, bitte. Genau. Und die Produkte, die man daraus herstellt, eine Sabayone, wie Sie gesagt haben, oder Mousse au Chocolat aus rohen Eiern, wirklich schnell verzehren und kühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sofort in den Kühlschrank und spätestens am nächsten Tag, besser noch am gleichen Tag, wirklich verzehren.
Und ja, Frau Dickers.
Ja, wir haben in der Konditorei immer pasteurisierte oder ganz oft pasteurisierte Eier in Tetrapacks verwendet. Und was man heute in der Gastronomie in den größeren Häusern bekommt, ist auch meistens schon pasteurisiert. Also da werden kaum noch frische Eier verwendet.
Und wenn man selber so eine Nachspeise gemacht hat, zum Beispiel Tiramisu oder auch Mousse au Chocolat, dann muss man auch aufpassen, dass die lange genug im Kühlschrank steht und nicht schon stundenlang auf dem warmen Tisch.
Also gerade im Sommer sollte man wirklich das zubereiten, kalt stellen und dann so schnell wie möglich verzehren. Also jetzt nicht lange in der Wärme stehen lassen oder so. Da ist die Gefahr von Salmonellen gerade bei Frischeiern immens hoch.
Genau, und wenn man das in den Kühlschrank stellt, nachdem es länger draußen stand, macht man das auch nicht rückgängig mit den Salmonellen. Also die bleiben da drin. Das ist vielleicht auch noch wichtig.
Heute am grünen Donnerstag geht es bei uns um Eier und Alternativen für Eier. Mit dabei sind Merle Schoenvogel vom Bundeszentrum für Ernährung, Christiane Kunzel von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die vegan-vegetarische Köchin Ruth Deckers, Wolfgang Schleicher vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft und Susanne Kuhlmann. Und jetzt auch Benedikt Kaninski aus dem Telefonteam, der ins Studio gekommen ist und ihre Fragen mitgebracht hat.
Ja, ganz genau. Und da haben uns relativ viele Fragen natürlich zu dem Thema erreicht. Und ich fange mal ganz vorne an sozusagen. Die ersten Fragen, die aufkamen, da ging es ums Thema Hühnerhaltung. Und das haben uns wirklich viele Leute gefragt, die zum Beispiel auch in der Stadt leben und sich vielleicht Hühner selbst im Garten halten wollten. Was muss man da beachten? Was muss man investieren? Auch vielleicht für so einen Huhn? Wie sieht's aus? Braucht man einen Hahn, der einen dann gegebenenfalls morgens auch noch weckt, so nach dem Motto? Oder was hat's damit auf sich? Die Fragen würde ich erstmal in die Runde geben. Wie sieht es mit der Hühnerhaltung in den Städten zum Beispiel aus?
Herr Schleicher, können Sie dazu was sagen?
Ja, also ich kann ein paar grundsätzliche Dinge schon sagen. Also ein Huhn leckt auch Eier ohne Hahn. Das ist ja mal das Beruhigende. Also Sie brauchen in der Stadt nicht zwingend dann den Hahn haben, um damit dann vielleicht noch Ärger mit den Nachbarn zu produzieren. Denn der Spruch mit den Hühnern aufstehen ist im Sommer dann wirklich auch früh. Und das mag vielleicht nicht nur dem Nachbarn, sondern einem selbst dann auch nicht gefallen. Dann ist es so, Sie müssen natürlich eine Hühnerhaltung anzeigen beim zuständigen Veterinäramt. Das hat damit zu tun hinsichtlich der Vogelgrippeprävention, die ja in Deutschland ein sehr hohes Maß und einen sehr hohen Stellenwert hat. Und dann gibt es im Internet, da habe ich auch schon mich jetzt in der Vorbereitung umgesehen, eine Fülle von Anbietern von Kleinststellen für den Garten daheim mit Ausläufen in Kunststoff, in Holz ausgeführt, zum Selbstbauen fertig geliefert. Dazu passend die ganze Einrichtung mit Futterschalen und so weiter. Und die Hennen können Sie dort teilweise beziehungsweise auch bei einem Geflügelhändler auf Geflügelmärkten erwerben. Das ist richtig. Alles möglich.
Ja, der Herr Hechler hat uns noch angerufen am Hörertelefon hier in der Sendung Marktplatz und er hat eine ganz praktische Frage zu dem Thema, eine Frage zum Thema Eigelb. Er erzählt, dass sein Vater Hühner hatte und das Eigelb immer sehr dunkel war. Und wenn er jetzt Eier im Supermarkt kauft, dann ist das Eigelb häufig sehr hell. Welche Erklärung gibt es dafür?
Ist in der Regel fütterungsbedingt. Sie können über die Fütterung ein Stück weit die Eidotterfarbe verändern. Gibt es Futterzusatzstoffe, also Beta-Carotin ist dafür verantwortlich, dass in unterschiedlichen Futtermitteln unterschiedlicher Konzentration drin ist. Und man kann theoretisch mit Paprikapulver zum Beispiel, das man in der Fütterung einsetzt, das ist ein natürliches Futtermittel, auch den Dotter Oranger machen zum Beispiel.
Dann schließen wir das Thema Hühnerhaltung.
Frau Schonvogel hat noch eine kleine Ergänzung.
Ja. Genau, also was da vielleicht noch ganz interessant zu wissen ist, ein stark gefärbter Dotter ist nicht gesünder als ein blasser.
Richtig, ja.
Genau.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, finde ich, ja, da schon mal die Sorge noch zu nehmen. Dann belassen wir es mal beim Thema Hühnerhaltung. Ein Hörer aus Graz hat sich noch bei uns gemeldet in Österreich. Er hat von Herstellern gehört, die mittlerweile einen Eiersatz produzieren, der wirklich sehr ähnlich ist. Da geht es auch um das Thema Schale zum Beispiel, der wirklich bei diesem Eiersatz mit dabei sein soll. Was ist denn davon zu halten? Was gibt's denn da schon?
Genau, da gibt es ein Forschungsprojekt am Fraunhofer Institut. Da setzen sich Forscherinnen und Forscher wirklich daran, ein Hühnerei komplett pflanzlich nachzubilden. Das finde ich ganz spannend. Da ist jetzt wohl auch ein Startup in Berlin draus geworden. Und es, wie ich gelesen habe, soll das Ende des Jahres in den Handel kommen. Und das klingt zumindest spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also das scheint noch eine Möglichkeit zu sein. Die Forschung ist da auch, glaube ich, relativ gut auf dem Weg. Dann hat uns noch eine Frage erreicht zum Thema Umgang mit Eiern allgemein, also mit den Eiern. Dann in Richtung, wir haben schon darüber gesprochen, dass man Eier zum Beispiel nicht unbedingt waschen sollte. Aber wie ist das mit den Händen zum Beispiel, wenn man Eier angefasst hat bei der Zubereitung? Was sollte man da beachten? Vielleicht können Sie da mal kurz einen Einblick geben.
Frau Kunze, hätten Sie dazu eine Anregung?
Ja, also es schadet immer nicht, auf die Hygiene zu achten und dann zum Beispiel sich die Hände zu waschen. Tatsächlich, also insbesondere wenn ich ein Ei angefasst habe und dann anschließend, ich sag mal, einen rohen Salat oder Rohkost zubereite, dann macht das sicherlich Sinn, sich die Hände zu waschen. Dennoch ist es so, dass tatsächlich die Salmonellenproblematik bei den Eiern auch rückläufig ist. Also es ist nicht mehr so ein großes Problem, wie es, ich sag mal, vor 10 oder 15 Jahren noch war.
Eine Hörerin hat uns außerdem noch gefragt, wie es mit den Eiern aussieht, die in der Gastronomie zum Beispiel verwendet werden. Also das klassische Tetrapack sozusagen, die Rühreier, die da zum Beispiel aus dem Tetrapack kommen, mehr oder weniger. Was ist davon zu halten? Wie sieht es da mit den Inhaltsstoffen aus und wie appetitlich ist das Ganze?
Ja, also ich kann da ja mal was zu sagen, weil ich kenne das ja noch aus meiner gastronomischen Arbeit. Ich habe in der Großgastronomie gearbeitet, da haben wir sehr viel Tetrapack benutzt, ganz einfach, weil es sicherer ist. Geschmacklich in verarbeiteten Produkten macht das keinen Unterschied, wie jetzt in Kuchen oder so. Im Rührei finde ich schon, die sind schon gewürzt, die Sachen, da finde ich es schon schwieriger, da schmeckt halt alles gleich, das ist nicht mehr individuell. Und vor allem, was mich da immer so bedenklich stimmt, wo kommen die Massen an Eiern her im Tetrapack? Die können nicht alle aus Deutschland sind. Und wie ist die Haltung? Das muss auf den Tetrapacks gar nicht gekennzeichnet mehr sein.
Und wenn es auf der Packung nicht draufsteht, dann wird es natürlich selbstverständlich dann auch in der Gastronomie nicht gekennzeichnet. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass wir zwar eine gute Kennzeichnung bei den rohen Eiern haben, aber sobald es in die Weiterverarbeitung oder in die Gastronomie geht, ist es alles eine Freiwilligkeit und das ist sehr schade.
Herr Schleicher, wollen Sie dazu noch etwas ergänzen?
Ja, also die Kennzeichnung von Haltung und Herkunft, das ist ja ein Kernanliegen, das wir als Geflügelverband insgesamt, also sowohl für Ei als auch für Fleisch haben. Wir wollen im Außerhausverzehr, in der Gastronomie, in den Verarbeitungsprodukten gerne draufstehen haben, wo kommt's her und wie ist das Tier gehalten, von dem das Produkt ist. Das ist richtig, das ist ein Kernanliegen, weil wir glauben, mit unserer Haltung in Deutschland können wir uns auch absetzen und müssen uns nicht verstecken. Wir haben gute Haltungsbedingungen.
Die Eiermasse im Tetrapack für die Gastronomie. Zu Hause produziert man in dieser Zeit jetzt, wenn man rohe Eier auspustet, um die Schale bemalen zu können für eine schöne Dekoration, ja jetzt auch allerlei an Eiermasse. Vielleicht zu viel, um sie direkt als Rührei oder sonst wie zu verwenden. Wie kann man die aufbewahren, aufgeschlagene Eier? Frau Schonvogel? Mhm.
Also man kann Eier einfrieren zusammen, also Eigelb und Eiweiß zusammen, aber auch, wenn das so anfällt in der Weihnachts- oder Osterbäckerei oder wie auch immer, auch getrennt. Ich habe noch gelernt, dass man da immer ein bisschen Salz bzw. Zucker zugibt. Weiß ich nicht, ist das praktisch noch so? Oder?
Nein, also ich habe das so gelernt, dass man Eiweiß ohne Bedenken einfrieren kann, da muss man nichts zutun und eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es lässt sich sogar besser aufschlagen, wenn das Eiweiß eingefroren war. Bei Eigelb muss man ein bisschen drauf achten, das kann schon mal klumpen, weil durchs Einfrieren wird Wasser entzogen und im Eigelb ist halt weniger Wasser drin und dann kann es schon mal so klumpig sein. Wenn man es mit ein bisschen Zucker erwärmt, ist das Klumpige auch weg.
Dann aber, wenn man es wieder auftaut und verwenden möchte danach, wichtig, nur Produkte daraus machen, die man kocht oder backt. Also nicht mehr roh verwenden, zumindest im Privathaushalt.
Ja, in der Gastronomie weiß ich, dass wir das auch für Rohprodukte verwendet haben, wie zum Beispiel Mousse Schokolade oder so. Aber das waren dann auch pasteurisierte Eier. Also ich denke, da ist das nicht so gefährlich, weil viele denken ja, wenn ich es eingefroren habe, dann sind alle Salmonellen tot. Das stimmt nicht. Die Vermehrung wird halt einfach nur verlangsamt. Und das ist wichtig zu bedenken. Und sobald dann der Auftauprozess beginnt, das heißt, am besten im Kühlschrank auch auftauen lassen, dass es gar nicht erst in den bedenklichen Bereich kommt, dann drüber nachdenken, die Salmonellen sind nicht tot, sondern die sind halt nur, die vermehren sich langsamer.
Weiter mit den Hörerfragen.
Genau, wir hatten außerdem eine Hörerin am Telefon, sie sagt, sie kauft Flüssigeiweiß. Da geht es auch um diese Literpacks, von denen wir schon gesprochen haben, im Drogeriemarkt. Sie fragt sich, um was für ein Eiweiß es sich dabei handelt, das sie da gekauft hat.
Um ganz normales Hühnereiweiß. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie man es verwendet. Also ein Ei wiegt in der Konditorei 50 bis 60 Gramm. Ich habe es gelernt mit 50 Gramm, einige haben es gelernt mit 60 Gramm. Davon wiegt ein Eiweiß 30 Gramm und ein Eigelb 20 Gramm. Und das heißt, wenn in einem Rezept steht ein Eiweiß, sind es immer 30 Gramm.
Aber haben wir da genau dieselbe Problematik wie vorhin bei dem Rührei, dass in diesen Tetrapacks auch in der Drogerie dann keine Kennzeichnung so richtig stattfindet?
Ich kenne das Tetrapack aus der Drogerie jetzt nicht, aber ich denke, da steht keine Kennzeichnung drauf, nein.
Dann hat sich noch ein Hörer bei uns gemeldet, Herr Dedissen aus dem Raum Frankfurt. Er sagt, dass er sich seit vielen Jahren vegetarisch ernährt, aber dass bei ihm so ein bisschen die Problematik besteht, dass er mit dem Eiersatz noch nicht so den Geschmack für sich gefunden hat. Also er geht davon aus, dass Eiersatz seiner Meinung nach meistens nicht gut schmeckt und dass darüber bisher noch ein bisschen zu wenig gesprochen wurde hier. Was können Sie dem vielleicht entgegensetzen oder beziehungsweise stimmen Sie ihm dazu, dass da die geschmacklich noch Potenziale sind?
Nein, also ich finde, Eiersatz ist super und man muss seinen Lieblingseiersatz finden, sondern das Eiersatz muss man halt rausfinden, was man damit ersetzen möchte. Und dann muss man immer darüber nachdenken, da fehlt so ein bisschen Fett im Eiersatzpulver. Da muss man noch ein gutes Öl oder vielleicht, ja, ich bin jetzt kein Fan von Margarine, aber ein gutes Öl für sich finden, was man noch damit reinmacht. Und vielleicht auch ein bisschen Vanille zum Backen oder ein bisschen Zimt, dass einfach der Geschmack gehoben wird. Weil Ei schmeckt ja auch. Es schmeckt fettig, es schmeckt vollmundig und das muss einfach ersetzt werden. Das kann kein Eiersatzpulver und soll es ja auch nicht.
Und sonst vielleicht im Zweifel einfach dieses Kala Namak, das Rauchsalz, weil ich kann es bezeugen, zumindest riecht es sehr nach Ei.
Oder ja. Doch das Original nehmen.
Oder so.
Naja, wenn man jetzt gerne vegan backen möchte, aus welchen Gründen auch immer, sollte man sich mit den Eiersatzprodukten anfreunden und ja.
Auch zum Thema Gesundheit kamen ja relativ viele Fragen bei unserem Hörertelefon. Da ging es auch um die rohen Eier, die vorhin auch schon mal angesprochen wurden. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz sagen, wie das mit dem Verzehr von rohen Eiern aussieht, was man dabei beachten sollte oder ob das generell empfehlenswert ist.
Also die sollten wirklich relativ schnell nach dem Kauf verzehrt werden. Also ich gehe davon aus, dass das für Speisen mit rohen Eiern ist und dass die Leute sich nicht die Eier so roh verabreichen. Und dann einfach schauen, genau, frisch. Und die Eier sind im Kühlschrank gemäß Mindesthaltbarkeitsdatum auf jeden Fall haltbar, aber nicht zu lange warten dann mit den Speisen, die man daraus macht, auf jeden Fall.
Da hätte ich vielleicht auch noch eine Ergänzung, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum bezieht sich immer auf 28 Tage. Und ich würde auf jeden Fall davon abraten, ein rohes Ei, das 28 Tage alt ist, noch zum Rohverzehr zu nehmen. Also da geht es wirklich darum, frische Eier zu nehmen. Und ich würde mal sagen, frisch würde ich jetzt definieren, 1 bis 10 Tage alt. Und das kann man ja am Mindesthaltbarkeitsdatum runterrechnen. Also da sollte man wirklich Eier wählen, die noch ganz lange hin sind bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum, dass die wirklich frisch sind, weil die Gefahr, wenn man das zum Rohverzehr nimmt, ist einfach zu groß und keiner möchte sich oder auch seiner Familie nachher irgendeine Durchfallerkrankung zumuten.
Absolut, ja.
Frau Kunzel, das ist das eine, was man der Eierpackung entnehmen kann. Was steht noch drauf an Kennzeichnung? Wir sind nur ganz kurz auf diese Cut-Kennzeichnung, den Eiercode, eingegangen, wenn Sie das noch ein bisschen erläutern könnten.
Ja, der Erzeugercode steht tatsächlich nicht auf der Verpackung, sondern er steht nur auf dem Ei selber. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil auf der Verpackung steht auch ein Code drauf und den verwechseln viele mit dem Erzeugercode. Aber das ist nur der Code für die Packstelle. Also deswegen, der Erzeugercode steht immer auf dem Ei und der gibt tatsächlich Herkunft an. Also er sagt, wie die Tiere gehalten worden sind. Also die erste Zahl steht für die Haltungsform. Das ist dann 0 ist die Biohaltung, 1 ist Freilandhaltung, 2 ist Bodenhaltung und 3 wäre Käfighaltung. In den Supermärkten findet man aber 3 quasi gar nicht mehr. Manchmal findet man sie tatsächlich noch auf dem Wochenmarkt. Das ist dann nicht mehr die klassische Käfighaltung, sondern die ausgestalteten Käfige, die sind dann ein bisschen größer, als es früher mal war. Das ist aber tatsächlich eine Haltungsform, die in Deutschland bald eben nicht mehr zu finden sein wird, weil sie gesetzlich dann verboten ist. Also das ist das Erste. Die erste Zahl ist die Haltungsform. Dann geht es weiter mit der Herkunft. Da steht dann ein Kürzel für das Land, nämlich dann zum Beispiel DE für Deutschland oder NL für die Niederlande. Und danach kommt wieder ein Zahlencode. Und dieser Zahlencode gibt dann an, wo genau der Stall ist. Also die ersten beiden Ziffern geben das Bundesland an. Ich bin jetzt aus Nordrhein-Westfalen und da wäre dann für Nordrhein-Westfalen ist es die 05. Niedersachsen ist dann zum Beispiel 03. Und die anderen Ziffern, die dann im Anschluss kommen, die geben tatsächlich dann sogar den Stall an. Und wenn man das genauer wissen will, gibt es eine Suchmaschine, wo man diesen Eiercode eingeben kann, nämlich auf der Seite von CAT. CAT ist der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. Da sind ganz, ganz viele Eier, die wir im Supermarkt oder beim Discounter kaufen können, gelistet. Das finden wir auch auf den Verpackungen mit dem CAT-Zeichen. Und wenn man dann auf die Internetseite geht, www.wasstehtaufdemei.de, ist eine schöne Seite, kann man sich gut merken. Da kann man dann diesen Eiercode eingeben und dann kriegt man tatsächlich gesagt, wo der Stall steht, wie die Tiere gehalten worden sind. Also das finde ich eine sehr schöne Sache.
Frau Kunze, Sie sagten eben, für eine Rohverwendung sollte man die Eier möglichst zügig verwenden. Wenn man ein Ei aber kochen oder braten will, dann kann man sich schon auch dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums nähern.
Ja, klar, natürlich. Es ging tatsächlich nur um das rohe Ei. Das sollten wirklich die frischen Eier genommen werden. Ansonsten ist die Empfehlung immer, die Eier kaufen und in den Kühlschrank lagern. Und dann kann man sich sehr gut am Mindesthaltbarkeitsdatum orientieren. Das ist gar kein Problem.
Ich habe noch eine Frage aus dem Hörerservice mitgebracht, und zwar von Herrn Ahl aus dem Raum Flensburg. Er fragt sich nach den Bilanzen. Er stellt den Vergleich an zwischen Eiern und Sojaprodukten, also zwischen Eiersatz und Eiern. Wie sieht's da mit der Ökobilanz aus? Wie sieht's aus mit CO2-Ausstoß etc.? Was kann man dazu sagen?
Darum bin ich leider überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich denke mal, diese Eiersatzprodukte sind von der Lagerung und auch von der Ökobilanz besser.
Okay, ja.
Ja, klar. Herr Schleicher? Also wir beschäftigen uns da auch mit. Wir kriegen ja auch laufend so Anfragen hier rein, insbesondere von den Eiproduktersatzherstellern, die uns aufklären wollen, wie gut quasi ihre Produkte sind. Da wird sehr deutlich immer gesagt, wie die CO2-Abdrücke oder Wasserverbrauch für das Ei ist. Aber dann heißt es immer nur 70-80% haben wir weniger. Ich hätte ganz gern auch mal ganz offen gewusst, wie denn ein CO2-Abdruck da zustande kommt, wie das Wasser dort ermittelt wird. Da gibt es ja diesen virtuellen Wasserbegriff. Da ist ein bisschen viel Haltung und ein bisschen wenig Wissen dabei. Wir arbeiten das gerade auf, weil es uns selbst interessiert, weil wir natürlich konfrontiert werden damit. Tierhaltung steht da immer in der Kritik. Ich würde sagen, das Ei, bezogen auch auf den Nährstoffinhalt, ist hinsichtlich und den Nährstoffgehalte ein ausgezeichnetes Produkt auch in der Klimabilanz.
Herr Stadler hat uns geschrieben, er schreibt, er sei 72, kennt von seinen Eltern das Essen von rohen Eiern, in eine Tasse geschlagen, mit einem Spritzer Maggi, später vielleicht auch Sojasauce, mit Brotstücken eingetaucht, schmeckt super, sagt er. Und er mache es selbst seit circa 50 Jahren und nimmt das Ei direkt aus der Schale, bequemlichkeitshalber. Durchschnittlich eins pro Tag mit einem Tropfen Sojasauce. Es gab nie Salmonellenprobleme. Und sonst irgendwas, war auch kein Küken drin. Inzwischen schaue ich nicht mal mehr nach. Vergessen Sie nicht die chinesische Zubereitung der sogenannten 100-jährigen Eier, sagt er noch. Sie sind gut und teuer, aber einfach selber zu machen. Wissen Sie dazu was, Frau Deckers?
Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Das sind diese angebrüteten Eier. Und da sträubt sich mir alles. Auch beim rohen Ei mit Maggi ist nicht meins, muss ich sagen. Also ich denke, er meint, die 100-jährigen Eier sind diese angebrüteten Eier. Und ich glaube, das ist für den europäischen Gaumen grenzwertig.
Ich persönlich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber wenn er es seit 50 Jahren macht und es ihm gut bekommt, dann hat er mit den Salmonellen auch einfach Glück gehabt oder hat auch wirklich sehr frische Eier benutzt. Er hat jetzt ja nicht dazu gesagt, wo er die her hat. Aber ich persönlich müsste es jetzt nicht ausprobieren, glaube ich.
Ja, dann haben wir noch eine Hörermail bekommen, und zwar vom Herrn Rattinger. Er schreibt, Sie sagten in Ihrer Sendung, man solle Eier nach dem Kochen nicht kalt abschrecken. Er schreckt die Eier nach dem Kochen prinzipiell mit kaltem Wasser ab und sagt, dass er die danach leichter schälen kann. Was sagen Sie dazu, schreibt er?
Das ist leider ein Mythos, dass die leichte Schälbarkeit damit zu tun hat, dass man die Eier abschreckt, sondern die Schälbarkeit ist tatsächlich davon abhängig, wie frisch die Eier sind. Wenn die sehr frisch sind, lassen sie sich schlechter pellen und ältere Eier lassen sich leichter pellen. Also das hat mit dem Abschrecken nichts zu tun. Das ist eine Mäh.
Aber Ihr Hinweis anfangs der Sendung mit dem Abschrecken war ja auch der, dass sich hart gekochte Eier, wenn sie nicht abgeschreckt werden, deutlich länger halten lassen.
Genau, da geht's um die Ostereier, die man vielleicht jetzt vielleicht schon irgendwann mal zur Deko sich ins Nest legen will und man vielleicht dann doch ein paar mehr gefärbt hat und dann doch noch länger sie im Kühlschrank hat. Da sollte man sie dann tatsächlich nicht abschrecken, genau.
Ein Hörer hat uns außerdem noch geschrieben, da geht es auch wieder um das Thema Geschmack, aber diesmal von den Eiern selbst. Und zwar, ob unterschiedliche Rassen auch unterschiedliche Geschmackssorten sozusagen darstellen, beziehungsweise ob es da Unterschiede gibt von der Rasse der Hühner her im Hinblick auf den Geschmack dann hinterher.
Das hatten wir schon mal kurz besprochen. Herr Schleicher, wollen Sie das nochmal eben zusammenfassen, was Sie dazu sagen können?
Ja, also natürlich gibt es unterschiedliche Rassen und das haben wir ja schon besprochen, auch von dem anderen Hörer, dass er das Gefühl hat, die schmecken anders. Es ist natürlich fütterungsabhängig. Da hat es in der Vergangenheit ja immer wieder auch mal Probleme gegeben, weil man halt Futtermittel eingesetzt hat, die dann Geschmacksfehler gemacht haben. Das weiß man, aber das ist ausgeschlossen. Rasseunterschiede hinsichtlich der Inhaltsstoffe, die gibt es natürlich auch. Aber dass es jetzt nach meiner Einschätzung so ein großer sensorischer Unterschied ist zwischen einem klassischen Ei und anderen Eiern, ist mir persönlich noch nicht aufgefallen. Vielleicht bin ich da aber auch nicht zu sensibel genug am Gaumen.
Dann machen wir nochmal weiter, vielleicht mit dem kurzen Schwenk, und zwar von den Hühnern zu den Enten. Denn eine Hörerin hat uns da auch geschrieben, und wir sind ja bei Eiern. Sie sagt, ob wir dieses Thema vielleicht mal kurz aufgreifen können, ob das da genauso ist wie bei den Hühnern mit der Haltung. Also im eigenen Garten dann?
Ja gut, also es ist Geflügel. Geflügelhaltung müssen Sie immer anzeigen und die Anforderungen, das, was Sie für die Haltung brauchen, Stall, Fütterungseinrichtung und so weiter, bekommen Sie über den Online-Versand. Also es gibt ja viele, die das machen. Bei Enten müssen Sie halt noch berücksichtigen, das ist Wassergeflügel. Das tobt sich ganz gern auch mal im Wasser aus. Aber teilweise werden ja dann so Laufenten eingesetzt, auch für die Schneckenbekämpfung gibt es ja auch. Aber das, wie gesagt, kann man selbst daheim machen. Aber die Geflügelhaltung ist immer anzuzeigen beim zuständigen Veterinäramt.
Dann haben wir noch eine Hörermail bekommen, und zwar von einer Frau Stiebler. Sie sagt, dass sie Schwierigkeiten oder ein schlechtes Gewissen hat im Umgang mit Eiern von Käfighennen. Sie sagt, dass sie das Gefühl hat dass es unglückliche Geschöpfe sind und die Eier ihrer Meinung nach krank sind oder nicht gesund sind. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen?
Also das ist die Käfighaltung in Deutschland, die klassische, die ist ja verboten. Es gibt noch den ausgestalteten Käfig. Hinsichtlich der Produktqualität, das können wir vielleicht die Kolleginnen dann auch noch bestätigen, hinsichtlich Salmonellen und so weiter, ist das Ei eher unbelasteter, weil es ja unmittelbar nach dem Legen den Kontakt zum Tier dann verliert. Das liegt nicht im Nest drin, sondern wird aus dem Käfig sofort abtransportiert. Also diese Gefahr würde ich jetzt nicht sehen. Bei der Haltung, da haben wir uns ja auch auf den Weg gemacht, diese Haltung wollen wir nicht mehr in Deutschland. Den Käfig haben wir aussortiert. In anderen Ländern gibt es ihn noch, weil hier halt die Haltungsfragen durchaus kritisch, ja, einfach zu hinterfragen sind.
Eier und Ei-Alternativen, die waren heute unser Thema im Marktplatz. Danke an unsere Gäste Ruth Deckers, Christiane Kunzel, Merle Schonvogel und Wolfgang Schleicher. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.